schauen wir uns das an mit dem Titel Gemeinde, dein Zuhause. Genau, ist schon wieder weg. Gemeinde, dein Zuhause, und das ist so passend auch zur Einsegnung von Martin. Herzlichen Dank, dass ich das heute mit dir erleben darf, denn ich habe dir einen Vers rausgesucht aus Philipper 1 von Verse 3 bis 4 und ich hoffe, die PowerPoint macht mit. Ach cool. Genau, und da heißt es im Wort Gottes von Paulus an die Philipper: Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Ich möchte gern mit uns beten und du darfst dazu gerne deine Augen mit mir zumachen. In der Kirche darf man das. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dafür, dass wir miteinander feiern dürfen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du ja der Herr der Ernte bist, dass wir das heute Morgen miteinander erleben dürfen, Herr, dass wir schon ja jetzt richtig lange in einem friedlichen Deutschland leben dürfen. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass es eine geniale Einsegnung für Martin wird, aber dass es auch eine gute Botschaft für jeden Einzelnen von uns wird. Bitte gib mir Vollmacht beim Sprechen und schenk du jedem Einzelnen ganz viel Freude beim Zuhören und beim Lernen. Öffne du unsere Herzen, damit wir das mitnehmen können, was du heute Morgen für uns vorbereitet hast. In Jesu Namen. Und alle sagen?
Amen.
Sehr gut. Und das bedeutet? Oh, einige wissen es. Genau, Amen ist einfach nur Hebräisch und bedeutet, so sei es. Sehr gut. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke, und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Das ist der Vers, den ich dir sehr gerne heute mitgeben will, dass du, wenn du immer an deine Gemeinde denkst, an unsere Gemeinde, aber auch an den Leib Christi, dass du sagst, ich danke meinem Gott immer wieder und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Mich begeistert dieser Vers und es ist immer ganz, ganz wichtig, ganz herzlichen Dank, es ist immer ganz, ganz wichtig zu gucken, wenn man einen Bibelvers sich anschaut aus der Bibel, in was für einem Kontext steht denn dieser Vers? Warum steht der Vers so da, wie er da steht? Und folgenden Kontext müssten wir da beachten. Paulus, das ist ein Apostel Christi, der ist ein Mann gewesen, der zuerst die Christen verfolgt hat, weil das Christentum damals noch ganz, ganz jung war, und irgendwann mal kam Jesus und dann hat Paulus gemerkt, okay, ich mache hier was ganz, ganz fundamental falsch, ich muss mein Leben ändern, und dann folgt er auf einmal diesem Jesus nach und hat überall in Kleinasien, das war in der heutigen Türkei und ja, in dem Raum im Nahen Osten, genau. Dort hat Paulus dann ganz viele Gemeinden gegründet, bis hin nach Rom. Und eine Gemeinde davon war eben auch in Philippa, in Philippi. Und diese Gemeinde war vorbildlich unterwegs. Denn Paulus hat sich gut um diese Gemeinde gekümmert, aber auch andersrum hat sich diese Gemeinde sehr gut um Paulus gekümmert. Denn zu Unrecht wurde Paulus verhaftet. Und zu der Zeit war es nicht so, dass man in einer Zelle saß mit einem Fernseher, sondern wenn man verhaftet wurde, brauchte man Menschen, die sich um einen kümmern. Das bedeutet, wenn du jetzt keine Menschen in deinem Umfeld hattest, die sich irgendwie um dich kümmern, dann geht es dir schlecht. Und so hat die Gemeinde in Philippa gesagt, okay, wir schicken dir ein paar Leute, die werden dich unterstützen in deiner Gefangenschaft, und das war auch damals nicht ganz einfach, und so haben sich ein paar junge Männer gesagt, okay, wir kommen zwar aus Philippi, aber wir nehmen diesen Weg auf uns und wir kümmern uns um Paulus, und in dieser Beziehung steht Paulus zu dieser Gemeinde in Philippa. Deswegen sagt er diesen Vers, ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke, denn er hatte eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde. Und es ist mein Gebet für jeden Einzelnen von uns heute Morgen hier, aber auch ganz besonders für dich, mein lieber Martin, dass du immer wieder dich bei Gott bedankst, natürlich für unsere Ernte, Gott ist der, der uns versorgt, aber eben auch, und das ist mein Fokus heute Morgen, für unsere Gemeinde, für deine Gemeinde, wo du hier sein darfst. Und wenn du vielleicht neu bist und du sagst, ich mit Kirche habe ich nicht so viel zu tun, beziehungsweise ich habe da nicht nur positive Erfahrungen gesammelt, dann wünsche ich dir, dass du vielleicht eine neue Gemeinde für dich entdeckst, dass du sagst, okay, ich lasse mich nochmal drauf ein, und wir hier im Jesushaus, das weiß ich, wir wollen dir so gut wie es geht dabei helfen, dass du in eine neue oder vielleicht zum ersten Mal in eine Beziehung mit Gott hineinkommst, dass du sagst, ich möchte das auch für mich entdecken, Gemeinde als mein Zuhause. Philipper 1, Vers 3, da heißt es, Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Dankbarkeit, deine Medizin. Lieber Martin, Dankbarkeit, deine Medizin. Natürlich, Jesus ist der Grund für deine Dankbarkeit, aber die Gemeinde sollte der Ort sein, wo wir immer wieder neu zur Dankbarkeit finden. Warum ist das so? Warum ist es so wichtig, in der Gemeinde immer wieder Dankbarkeit zu finden? Denn die Gemeinde hat einen ganz klaren Auftrag. Die Gemeinde ist da, um die Heiligen zuzurüsten. Die Gemeinde ist da, um jeden Einzelnen zu unterstützen, in seinem Leben Jesus nachzufolgen. Ein Ort, wo wir gemeinsam lernen, Jesus nachzufolgen. Und das ist mein Wunsch an uns heute Morgen hier in Andernach, dass wir lernen und dass wir sagen, wir möchten nicht in unserem Leben stehen bleiben, dass wir nicht vor bestimmten Punkten sagen, okay, das war so schrecklich in meinem Leben, hier geht es nicht weiter, sondern dass wir immer wieder lernen und auf dem Weg sind und sagen, ja, ich möchte lernen zu vergeben, ich möchte lernen, so wie Jesus zu leben, ich möchte lernen, dankbar zu sein, mein Herz zu bewahren. Und es werden Momente kommen in deinem und in meinem Leben und vielleicht hast du das schon mehr erlebt als ich, dass Verletzungen, die sehr schwerwiegend Dinge in deinem Leben zerstört haben. Auf einmal sind geliebte Menschen verloren gegangen. Auf einmal sind Risse im Herzen entstanden. Auf einmal Freunde, wo man gedacht hat, das sind Freunde fürs Leben, auf einmal ändern sich die Wege. Und es tut weh. Und es gibt auch Momente, wo es in der Gemeinde ganz dolle Verletzungen entstehen. Und das tut besonders weh. Warum? Weil in der Gemeinde Menschen sind, die einander lieb haben. Und wenn man sich lieb hat, dann tut es ganz besonders weh, wenn man sich mal enttäuscht. Menschen, die du lieb hast. Und deswegen habe ich eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Du bekommst eine gute Medizin dagegen, nämlich die Dankbarkeit. Wenn wir miteinander lernen, diese Medizin immer wieder zu schlucken und zu sagen, ja, Enttäuschung kommen, Verletzungen kommen, und die tun auch richtig weh, aber ich habe eine Medizin dagegen. Die schmeckt nicht immer gut, aber das ist die Dankbarkeit. Ich bemühe mich darin zu wachsen, als dankbarer Mensch unterwegs zu sein. Nicht dankbar für alles zu sein, sondern dankbar in allem zu sein. Ich habe eine steile These für euch heute Morgen mitgebracht. Dankbare Menschen sind attraktiv. Dankbare Menschen sind attraktiv für andere Menschen, aber vor allen Dingen vor Gott. Okay, du darfst es mal zu deinem Nachbar sagen, ey, du bist echt attraktiv. Okay, sag das deinem Nachbarn, dass der das auch glaubt. Du bist echt attraktiv. Danke, Jesus. Du bist echt attraktiv. Jeder von uns kennt diese Szene, oder ich hoffe, jeder von uns kennt diese Szene. Eine wunderschöne Mama, vielleicht meine, geht mit dem kleinen Kind, vielleicht war ich das, und wir waren ganz oft beim Metzger und wir kaufen dann irgendwas und der Metzger fragt, und möchtest du noch ein Stück Fleischwurst? Ja, kennen wir, oder? Sehr schön. Und ich sage natürlich ja, und dann sagt die Mama, was sagt man? Ach schön, manche hatten eine schöne Kindheit. Sehr gut. Ey, Dankbarkeit wurde uns schon in frühen Jahren beigebracht. Die Mama hat immer geschaut, hey, bitte sag Danke, was sagt man? Weil jeder weiß, dass ohne Dankbarkeit man nicht weit kommt im Leben. Wenn man nicht dankbar für das ist, was man hat, dann kommt man nicht weit. Dann bleibt man irgendwann mal stehen und ehe man sich versieht, ist man irgendwie alleine. Weil man sich Dankbarkeit gelernt hat. Warum ist Dankbarkeit so wichtig? Es gibt zwei Möglichkeiten, durch das Leben zu gehen. Die eine Möglichkeit ist, dass du unzufrieden bist, dass du im Mangeldenken unterwegs bist. Oh, ich habe nicht genug, mein Nachbar hat schon wieder ein neues Auto, denen geht's so gut, du fühlst dich unsicher, du bist unglücklich, du bist undankbar und das vergiftet dein Herz. Oder, und es gibt ja auch eine schöne Seite, wenn du dankbar unterwegs bist, dann bist du zufrieden, dann bist du jemand, der immer wieder weiß, was er hat. Und du bist glücklich darüber und du bist dankbar für die Dinge, die du hast. Denn wer dankbar ist, geht mit den Dingen ganz anders um, die er hat. Denn Dankbarkeit gibt einer Sache für einen persönlich einen Wert. Wenn du dankbar für deine Tochter bist, dann gehst du ganz anders mit ihr um. Wenn du dankbar für deine Eltern bist, dann gehst du ganz anders mit deinen Eltern um. Je dankbarer man für eine Sache oder für jemanden ist, desto wertvoller ist für einen persönlich diese Sache. Lieber Martin, und das wünsche ich dir in deinem Leben. Ich weiß, ich bin dir persönlich auch tatsächlich zu Dank verpflichtet. Zum einen, dass wir ja Kollegen sind. Du bist jetzt auch Vikar und das ist sehr, sehr schön. Ich war auch Vikar vor einem Jahr und bin jetzt ordinierter Pastor oder Pfarrer. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du diesen Weg gehst und dass du sagst, ich möchte mein Leben diesem Gott verschreiben, der einen genialen Plan für diese Stadt hat. Und ich glaube daran und es finde ich sehr, sehr schön, dass du das auch tust, dass Jesus noch richtig viel Hoffnung für unsere Stadt hier hat. Und ich finde das so genial. Gott, der Architekt dieser Welt ist, er lässt hier einen Lösungsweg. Er gibt uns hier eine Lösung für alle Probleme. Und wir nennen das heute Gemeinde. Und ich bin so dankbar, dass du sagst, ich möchte mich hier in diese Gemeinde reingeben und daran arbeiten und mithelfen, dass das Reich Gottes hier in Andernach größer wird. Das macht mich dankbar. Aber auf der persönlichen Ebene bin ich dir auch ganz, ganz dankbar, weil du mir ein guter Freund geworden bist, dass du mir als Vorbild immer gezeigt hast, wie es sich zu leben lohnt, dass wir zusammen für den Halbmarathon trainiert haben, dass ich den dann irgendwann mal allein gelaufen bin. Aber das ist gut, das ist gut. Und vor allen Dingen bin ich dir dankbar, dass ja, Gott dir einen Sohn geschenkt hat, der mein bester Jugendfreund war. Dass wir gemeinsam groß werden durften, dass du uns immer die Möglichkeit gegeben hattest, Fußball zu spielen. Wer das nicht weiß, Martin war ein sehr begnadeter Fußballspieler und ist es immer noch. Also Martin ist trotzdem viel besser als Mario und ich und David Krobach noch zusammen, obwohl Martin ja ein bisschen älter ist als wir. Danke, also herzlichen Dank dafür, dass du wirklich immer offenherzig warst, dass du mit uns unterwegs warst, mit uns Fußball gespielt hast. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du als Vorbild in unserem Leben, auch in meinem persönlichen Leben, fungiert hast. Dankbarkeit hält dich auf den Füßen. Dankbarkeit gibt dir Halt und Sicherheit, denn du weißt, wer du bist und was du hast. Mit Dankbarkeit schaust du nicht darauf, was du nicht bist und was du nicht hast. Wir kennen doch dieses Sprichwort, danken. Schützt vor Wanken, so sagt man im Volksmund. Dankbarkeit gibt dir in jeglicher Hinsicht Stabilität. So auch Stabilität im Haus Gottes, in seiner Gemeinde. Warum? Weil jeder in dieser Gemeinde hier diesen Wert der Dankbarkeit lebt. Deswegen feiern wir Erntedankfest. Wir wollen uns wieder daran erinnern und auf den schauen, der uns versorgt, der uns geht's gut. Wir gehören zu den 10% der Weltbevölkerung, die nicht hungern müssen, denen es richtig, richtig gut geht. Und weil wir als Gemeinde lernen, in Dankbarkeit miteinander zu leben, macht uns das als Gemeinde und irgendwann mal auch als Stadt attraktiv. Stell dir Folgendes vor: Du hattest eine schlechte Woche, du hast vielleicht sogar ein durchwachsenes Jahr, aber für Woche hast du eine Eisscholle der Dankbarkeit. Du kannst in diese Kirche gehen und du kannst hier deine Hände heben, Gott anbeten und es werden schöne Lieder auf dem Saiteninstrument geschwungen. Du bist dankbar für deine Kleingruppe, dankbar für die Gottesdienste, dankbar für die Menschen, die mit dir im Gebet verbunden sind. Das ist so gut. Das hat Paulus mit der Gemeinde in Philippi erlebt. Er hat gemerkt, wie wertvoll es ist, wenn eine ganze Kirche hinter einem steht, Menschen schickt und einem unterstützt. Und so träumen wir von dieser Kirche, dass wir dieses Gebet des Paulus erfüllen, eine Gemeinde zu sein, wo wir einander dienen, einander helfen, einander zurüsten. Er ist dankbar für die Gemeinde, wenn er an diese Menschen denkt. Wenn Dankbarkeit eins unserer Fundamente im Leben ist, dann haben jegliche Arten von Rechthaberei und Streit keinen Platz. In den letzten Tagen hat uns ein Zeugnis hier in der Elim erreicht und da hat ein junger Mann eine E-Mail geschrieben, einer meiner Lobpreisleiter. Mich hat vor einem Jahr mal jemand gefragt, nachdem mich mal wieder so einiges genervt hat, welche 5 Dinge in der Gemeinde sind richtig toll? Ich dachte, da fällt mir nichts ein. Aber je länger ich darüber nachdachte, merkte ich, dass es unheimlich viele, in Klammern mehr als 5 Dinge gibt, die mich faszinieren und mein Blick auf die Gemeinde auf einmal ganz anders war und dass es nicht selbstverständlich ist, in so eine coole Gemeinde gehen zu dürfen. Ich empfand auf einmal eine krasse Dankbarkeit. Hey, und das ist eine Herausforderung. Wenn die Dinge in einer Routine laufen, wirst du auf einmal den Wert aus den Augen verlieren. Aber wenn du wieder anfängst, über deine Frau nachzudenken und dir überlegst, okay, wann war denn das letzte Mal unser Eheabend? Dann wirst du merken, oh, ist vielleicht ein bisschen schon länger her, vielleicht spricht der Herr gerade zu dir und du sagst, ja, ich möchte wieder neu Dankbarkeit lernen, ich möchte wieder in die Beziehung neu investieren und vielleicht bist du schon vorbildlich und du planst jede Woche so einen Eheabend ein, hey, dann mach das bitte weiter, das ist gut. Die Gemeinde und auch du und ich, wir sind keine perfekten Menschen. Die Gemeinde ist kein perfekter Ort, aber ein Ort, wo wir Dankbarkeit ganz weit oben stehen haben. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns, aber ganz besonders auch dir, mein lieber Martin. Ich wünsche dir, dass du immer dankbar bist, wenn du an diese Gemeinde denkst, wenn du an dein Leben denkst, wenn du an deinen Retter denkst. Gut, lasst uns weitergehen. Ich habe euch noch ein bisschen Theologie mitgebracht. In Philipper 1, Vers 4, ich brauche dann den zweiten Teil des Verses nochmal, lieber Harry. Da heißt es, ich lese es euch vor, und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Genau, das ist 1, Vers 3, 1, Vers 4, das wäre, genau, und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt und das ist auch schon mein letzter. Gebet, dein Schlüssel. Gebet, dein Schlüssel. Die Dankbarkeit ist die Grundausrichtung unseres Gebetes. Es ist wichtig, dass wir lernen, miteinander in Dankbarkeit unterwegs zu sein. Und auch wenn du kein Christ bist und sagst, hey, ich will nichts mit dieser Kirche zu tun haben, so ist es wichtig für dich zu lernen, ey, es ist gut, dankbar zu sein in seinem Leben. Und wenn du das probierst, du wirst merken, es wird mehr Vitalität in dein Leben hineinkommen. Und hier als zweiter Schritt, Gebet, dein Schlüssel. Wir wissen, dass Paulus viel gebetet hat. Das hat er in vielen Stellen gesagt. Und in jedem seiner Gebete, so schreibt er für die Gemeinde, war er dankbar und das tat er mit großer Freude. Und das ist auch mein Wunsch heute Morgen an dich, dass du zu einem Mann mehr und mehr wirst, dass du betest für diese Kirche, dass du dein Herz brechen lässt von Gott, dass du sagst, ich bete und kämpfe für diese Stadt und ich freue mich darauf, wenn ich persönlich wieder hierher komme, zu sehen, was hier geschieht, hier in unserer Mitte. Und so soll es aber auch für jeden Einzelnen von uns sein, dass wir dankbar werden und dass wir das mit großer Freude tun. Und ich möchte uns ein bisschen herausfordern. Wann war das letzte Mal es so bei dir, dass du für deine Kirche gebetet hast? Dass du gesagt hast, ich habe mich mal richtig hingekniet und für meine Stadt, für meine Kirche gebetet. So möchte ich uns mit reinnehmen und uns herausfordern und uns, ja, ich möchte euch einladen, mir da zu folgen in Philipper 1, Vers 9 bis 11. Da steht nämlich, worum Paulus bittet. Er sagt, ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird, dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, um an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor eurem Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Es ist so wichtig, wenn wir in der Bibel schauen, okay, Paulus spricht davon, dass er betet. Da müssen wir weiterschauen, okay, was betet er denn überhaupt? Und ich habe euch das hier rausgearbeitet, aber leider sehen wir das auf der PowerPoint nicht so ganz gut. Deswegen müsst ihr ein bisschen aufmerksamer sein, da die Markierungen weg sind. Worum betet Paulus? Zuallererst betet er darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird. Okay, das ist sein erster Punkt, dass wir in der Liebe wachsen, reicher und tiefer werden. Unser zweiter Punkt, magst du vielleicht noch den Text erstmal anhalten? Genau, damit ich euch beweise, dass es auch aus dem Text ist. Als zweites geht es darum, dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. Okay, das ist der zweite Punkt, mehr Einsicht und Verständnis. Dann geht es darum, dass im dritten Punkt, so lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, damit jeder Einzelne von uns immer mehr lernt, gute Entscheidungen zu treffen. Das soll uns durchdringen, um an den Tag, an dem Jesus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld zu leben. Das bedeutet, gute Entscheidungen zu treffen, um ein Leben zu leben, das untadelig ist, das ohne Schuld ist, dass wir dann ein Leben leben, was von Schuld befreit ist. Da heißt es, alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, das sollen wir leben. Und am Ende geht es darum, und dass alles zu Gottes Ehre und seinem Lob ist. Das ist das Gebet, was Paulus über seine Gemeinde spricht. Das ist mein Gebet für uns heute Morgen und das ist so das, was ich dir mitgeben möchte. Du bist jetzt mit in der Verantwortung, auch vorher schon, dass ihr gemeinsam als Team dieses Gebet immer wieder sprecht. Das Schlüssel zu diesem Zuhause, zu diesem Jesushaus, das möchte ich euch gerne heute Morgen mitgeben. Und jetzt darfst du gerne zu meinem Grafik rübergehen. Liebe, das ist so der erste Punkt und wir kennen das aus dem Hohelied der Liebe. Glaube, Liebe, Hoffnung, aber das Größte unter ihnen ist die Liebe. So, die intrinsische Motivation Gottes ist die Liebe. Er tut alles aus Liebe heraus, deswegen gibt es uns, deswegen gibt es diese Welt hier. Und er selbst ist die Liebe und wir als Gemeinde, wir dürfen lernen, auf diesem Fundament zu handeln. Wir tun das, was wir tun, aus Liebe heraus. Und dann folgt die Weisheit. Das war der Punkt mit der Erkenntnis und der Einsicht. Wenn wir in der Liebe Gottes unterwegs sind und tiefer reinwachsen, dann wird unsere Weisheit wachsen. Dann wird unser Verständnis und unsere Einsicht wachsen. Je tiefer wir eintauchen, desto mehr färbt Gottes Wesen auf uns ab und wir dürfen weise werden in unserem Leben. Und Weisheit hat in der Theologie nichts mit deiner Intelligenz zu tun. Das ist nicht dein IQ, sondern Weisheit ist zu wissen, wie man lebt und es auch zu leben. Das bedeutet Weisheit, nämlich zu lernen, was Gott sich gedacht hat und auch danach zu leben. Und wenn wir das tun, werden wir immer bessere Entscheidungen treffen. Das ist als dritter Punkt. Gute Entscheidungen wirst du dann treffen. Unser Handeln wird Stück für Stück göttlich und dein Leben, das ist jetzt eine kleine Weisheit von mir, dein Leben ist immer eine Summe aus deinen Entscheidungen, die du triffst. Dein Leben ist immer eine Summe aus den Entscheidungen, die du triffst. Denn du entscheidest, was du glaubst. Du entscheidest, wie du darüber redest. Du entscheidest, wie du handelst. Du bist die Summe deiner Entscheidungen. Deine Entscheidungen führen dich näher zu Gott oder sie führen dich weg zu Gott, weg von Gott. Und näher bei Gott zu sein, bedeutet ein untadeliges Leben zu leben. Gute Entscheidungen führen dich zwangsläufig dahin, dass du irgendwann mal lernst, immer mehr ein untadeliges Leben zu leben. Ein Leben zu leben vor Gott, wo du rein bist. Und glaub mir, wenn du ein Leben vor Gott hast, was untadelig ist, dann will jeder Mensch dein Freund sein. Jeder möchte mit dir befreundet sein, denn du bist dankbar. Und dankbare Menschen sind attraktiv. Und diese Frucht wird dann die Frucht der Gerechtigkeit. Ein untadeliges Leben führt zur Frucht der Gerechtigkeit. Man kann nämlich auch diesen Punkt übersetzen, Reinheit in Jesus, das haben wir gerade in diesem Vers gelesen und im Griechischen kann man da diese Frucht der Gerechtigkeit rauslesen. Und weißt du, wenn diese Frucht der Gerechtigkeit groß wird, dann wird die Gemeinde einen Unterschied machen in dieser Stadt. Uns sollte das nicht egal sein, wenn die jungen Menschen bei Friday for Futures rausgehen. Das ist gut, dass die das machen und wir wollen das unterstützen. Hey, und auch ich bemühe mich darin, nachhaltiges Fleisch zu essen. Ich bemühe mich darin, kein Plastik unnötig irgendwie einkaufen zu müssen. Das ist gut, wenn wir als Christen uns für die soziale Gerechtigkeit einsetzen. Wir als Kirche, wir gehen regelmäßig raus auf die Straße und dienen den Kindern in unserem Brennpunktviertel. Das ist gut. Und diese Frucht der Gerechtigkeit wird wachsen in dir und in mir und wir werden uns einsetzen und es ist wichtig. Aber das Ziel ist klar definiert. Es geht am Ende nicht um die Gerechtigkeit, sondern es geht darum, dass wir Gott ehren, nämlich dass wir zu Gottes Ehre leben. Die anderen Punkte sind alle wichtig, aber am Ende geht es darum, dass du und ich sagen können, ja, wir leben so, dass es Gott ehrt. Und das ist das Gebet, was Paulus für uns spricht. Dein Leben soll ein Lobpreis vor Gott sein, so wie wir hier gerade eben gesungen haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du und ich, dass wir das in der Woche so leben. Ein Herz, was für die Ehre Gottes schlägt. Du sollst so von der Liebe Gottes durchdrängt sein, dass du nichts anders kannst, als nah bei ihm zu sein. Und so schließt sich der Kreis. Wir wachsen in der Liebe, wir tauchen tiefer ein. Jeder von uns wächst in der Weisheit, in der Entscheidung, Gute zu treffen, und das führt uns zu einem untadeligen Leben, sodass die Frucht der Gerechtigkeit in uns immer größer wird, sein Reich. Wir trachten nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Darum geht es. Aber am Ende, dass es zur Ehre Gottes kommt, und dann wachsen wir weiter in der Liebe. Hey, und das ist der Auftrag der Kirche. Du und ich, wir sind nicht hier, um gemeinsam ein paar Lieder zu singen und dann fühlen wir uns vielleicht ein bisschen gut und dann tauchen wir wieder ab in den Alltag des Lebens, sondern das ist der Kreislauf, in dem jeder einzelne von uns steht. Wir dürfen weiter wachsen, tiefer wachsen in Weisheit und in all den anderen Punkten. Und Martin, seine Aufgabe ist es, für uns zu beten, dass das geschieht. Okay, das ist unsere Aufgabe und unser Auftrag und Privileg als Kirche, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wir spielen hier nicht irgendein Spiel, sondern das hat was mit unserem Leben zu tun, in dieser Liebe zu wachsen. Und das Schöne in diesem Kreislauf ist, ich brauche nochmal den Vers 9 bis 11, lieber Harry, den kompletten Vers. Schaut, im Mittelteil steht: So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, um an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor eurem Richter treten zu können. Wisst ihr, wir Christen haben ein kleines Problem. Wir Christen sind ganz schnell in dieser Rolle des Richters. Wir richten einander, wir verurteilen einander, wir fühlen uns besser als der Rest dieser Welt. Wir sind die Geretteten des Herrn, wir haben es verstanden. Und die Welt, die ist so verloren, die macht so viel Müll. Ey, aber schaut mal, das ist nicht unsere Aufgabe zu richten. Jesus wird der Richter sein. Unsere Aufgabe ist es, in der Liebe zu wachsen und ein Vorbild unterwegs zu sein. Jesus wird richten. Jesus wird verurteilen und diese Zeit wird kommen, liebe Freunde. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben zu lernen, einander in Liebe zu akzeptieren, einander in Liebe zu ermutigen, zu ermahnen und zu wachsen. Wir sind nicht die, die richten. Das wird ein anderer tun. Jedes Knie wird sich beugen. Ich möchte zum Schluss kommen. Warum ist es so erstrebenswert, nach diesem Ziel zu leben? Was bringt es uns, Gott nah zu sein? Warum sollten wir zu seiner Ehre leben? Die Antwort ist ganz einfach: weil sein Wesen gut ist, weil er die Güte in Person ist. Und in Psalm 34, Vers 9, da heißt es: Schmecket und seht, dass der Herr gütig ist. Oder in der Hoffnung für alle, da heißt es: probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich der Mann, die Frau, der oder die sich bei ihm birgt. Gott selbst ist gut und was er für uns hat, ist seine Güte, weil er gütig ist, weil er die Güte ist. Und wir als Gemeinde, wir wollen in dieser Güte wachsen, wir wollen in seiner Liebe aufgehen. Wir als Gemeinde, wir wollen ein Ort für dich sein, wo du in dieser Liebe aufgehst. Und Martin hat sich hiermit verpflichtet und gesagt: ich möchte mir alle Mühe geben, dass diese Gemeinde in diesem Kreislauf wächst und leben darf. Wir als Gemeinde wollen für jeden Einzelnen so ein Ort sein. Und der Schlüssel ist das Gebet. Damit wir zu dieser Gemeinde werden, wie Paulus hier gebetet hat, muss jeder diesen Schlüssel gebrauchen. Weißt du, denn die Gemeinde wird für dich persönlich nur so weit aufgeschlossen sein, wie du selbst betest. Wenn du nicht mit deinem Herzen dabei bist, dann kannst du hier sitzen und du wirst nicht das erleben, was andere erleben. Sondern gemeinsam, und jeder Einzelne aber auch, muss diesen Schlüssel tätigen und sagen: ja, ich drehe das Schloss um, ich mache die Tür auf und ich gehe hinein. Nicht nur Martin muss für diese Kirche beten. Und auch nicht Rebecca und alle anderen Verantwortlichen, sondern Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Tür. Aber durchgehen muss jeder Einzelne selbst. Damit am Ende jeder Einzelne von uns Folgendes unterschreiben kann. In Philipper 1 von Vers 3 bis 4. Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Und jetzt habe ich noch mal was Kleines für dich, lieber Martin. Magst du mir das mal kurz durchgeben? Genau. Ich habe in meiner Gemeinde sehr, sehr viele talentierte Menschen. Und so habe ich ein junges Mädel bei uns, die kann sehr schön lettern. Und wir haben dir diesen Vers schön gelettert und eingerahmt, dass Martin sich das irgendwo aufhängen darf. Und hier steht dieser Vers nochmal drin in Philipper 1, Vers 4. Lieber Martin, das darfst du dir dann, wenn du das möchtest, irgendwo hin tun, dass du es immer wieder siehst, dass du sagst, hey, ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Sei gesegnet damit, lieber Martin.